17. September 1967, Sonntag. Gestern Mittag war in der Londoner Bayswater Road anzusehen, wie ein Mann von vier anderen gegen seinen Willen in ein Auto gestopft wurde. Er rief vernehmlich nach der Polizei. Nachmittags schickte Scotland Yard Einsatzwagen nach Heathrow, die ein Flugzeug der Aeroflot auf der Startbahn blockierten. Aus der umstellten Maschine holte die Polizei nach einem Handgemenge mit Kapitän und Mannschaft einen jungen sowjetischen Physiker, der 8 Monate in Birmingham studiert hatte. Beim Verhör durch die Briten schien er nicht ganz bei sich. Die sowjetische Vertretung in London ließ erklären, Mr. Katschenko habe England angegriffener Nerven wegen vorzeitig verlassen wollen und der Botschaftsarzt habe ihm eine Injektion verabreicht. Darauf rief Mr. Katschenko nach der Polizei. Crespal, zurück in London zu Beginn der 36. Steuerwoche 1931, richtete sich allen Ernstes auf ein Leben mit Papenbrooks jüngster Tochter ein. Die beiden Gesellen, mit denen er für gewöhnlich die Tischlerei unterhielt, sahen ihn nun öfters auf dem mit Hinterhöfen umbauten Hof stehen, den Blick gegen das Ziegelpflaster oder gegen den Schornstein des Gaswerks von Richmond, die Hand im Nacken, tief im Überlegen, ohne je den Kopf über sich zu schütteln. Da sie aber beide länger als ein Jahr für ihn und meistens neben ihm gearbeitet hatten, wiesen sie einander nur mit Lächeln hin auf den Alten, der in der Hitze stand wie ein Blinder, minutenlang, bis er wieder hörte, dass innen gar kein Hobel mehr ging. Der Jüngere, genannt Percival, ging an einem späten Abend kundschaften und konnte doch nur erzählen, dass der Alte noch bis Mitternacht in der Werkstatt zugange gewesen war. Darauf boten sie ihm an, Überstunden zu arbeiten, aber Crespal hatte gar keinen von ihnen entlassen wollen. Die Firma gehörte Crespal nicht. Die Firma Pascal und Sohn gehörte Albert A. Gosling. Esquire Albert A. Gosling war ein drahtiges, ängstliches Männchen. Teilbesitzer eines Textiliengeschäftes in Uxbridge und war durch das Gesetz der Erbe Pascals geworden. Reggie Pascal, ohne Nachkommen und selbst schon der Sohn im Firmennamen, hatte das Geschäft der Tischlerinnung von Richmond zugedacht. Gosling focht die Verfügung als entfernter Neffe an und als Einzelhändler sah er die Werkstatt an für einen Grundbesitz zu verkaufen. Die Anwälte Bars, Dunaway und Salamone, die nicht freudig für den wechselhaft kriegerischen und kriecherischen Mandanten aufgetreten waren, überwanden sich und erklärten ihm, die Firma Pascal und Sohn, seit einer Generation eingeführt bei bürgerlichen und fürstlichen Dauerkunden, als ein Kapital. Als Albert A. Gosling zu erkennen gab, dass er vom Kapital die Zinsen verstanden hatte, annoncierten Bars Dunaway und Salamone in der Richmond and Twickenham Times nach einem Meister, der bereit war, einen Tischlereibetrieb im Auftrag zu verwalten. Crespal bemerkte das Inserat, als er mit Mrs. Trowbridge von einem Ausflug nach Dorking zurückkam und sie zu einem Abendessen in Shorts Greyhound in der George Street von Richmond einlud. Oder war ihr die Anzeige aufgefallen? Das ganze Frühjahr 1928 über erschien Albert Gosling, einen neuen Bowlerhut auf dem Kopf, in der Werkstatt und versuchte, Crespal auf die Finger zu sehen. Da er aber nicht wusste, was eine Zwinge war und was eine Raspel, sprach er von seiner kindhaften Verehrung für Reggie Pascal, dem er gleichwohl nichts auf die Knochen im Friedhof Sheen gelegt hatte, und bat sich Abschlagszahlung aus. Seine weinerlichen Verdächtigungen machten Crespal die Arbeiter scheu, und er bedang sich aus, dass die Abrechnung über die Anwälte ging. Bars, Dunaway und Solomon alle zusammen beschworen Gosling, die Werkstatt in Ruhe zu lassen. Dunaway, in seinem Jähzorn, schob einmal die Akte so über die Tischkante, dass sie fast gefallen wäre. Gosling legte seine Gewinne in neuen Maßanzügen an und stand mit einem neuerdings frisierten Bärtchen öfter mit jungen Herren umher am Bahnhof Paddington als im Laden bei seiner Frau in Uxbridge. Wenn er nach Richmond kam, so um in bürgerlichen Trinkstuben über die Deutschen herzuziehen, gegen die er sein Leben eingesetzt habe, davon erzählten Crespal nicht nur Kellner, auch Percival, damals Lehrling. Percival hätte den Meister gern einmal zuschlagen sehen. Mr. Smith setzte hinzu, dass Gosling während des Kriegs im Marineversorgungsamt in Dartmouth Mützen gezählt habe. Solomon, dem als jüngerem Partner von Bars und Dunaway die Akte Pascal alleine aufgenötigt war, hatte Gefallen gefunden an dem hartnäckigen Handwerker aus Michelinberg, der nicht auf Gesprächen über die Wirtschaftskrise oder die Juden bestand, und er hätte ihm gerne zu einer Rückgabe des Auftrags geraten, wäre nicht seine Treue gegen den Mandanten angesichts Crespals hübscher Erträge doch kräftiger geblieben. Crespal kannte Angehörige des jüdischen Glaubens nicht nur als Händler auf den Dörfern um Malchow, sondern auch als Unteroffiziere an der Westfront, und er konnte sich ohne Schmerzen gewöhnen an Arthur Solomon, der so schamlos stolz war auf seinen Oberschulakzent, sein konservatives Schwarz, sein rothölzern eingerichtetes Büro, die juristischen Schwarten hinter seinem kleinen, wachsamen, verbitterten Kopf. Crespal beauftragte ihn, ein Kaufangebot für Pascals Grundstück vorzutäuschen, jedoch zu einem niedrigeren Preis. Dann ließ er sich von ihm einen Abfindungsvertrag für Mrs. Elizabeth Trowbridge entwerfen. Es mag 3 Wochen gedauert haben, dass er den Anblick eines etwas kleinstädtischen Mädchens winkend auf den Landungsbrücken von St. Pauli im Gedächtnis fest behielt. Die ganze Fahrt von Hamburg nach Kingston on Hull bis zum Bahnhof von King's Cross. Einen vollen Tag und 10 Stunden und dann noch 20 Tage bei der Arbeit, noch bei dem letzten Abendessen mit Elizabeth Trowbridge. Dann schickte Lisbeth Papenbrook ihm ein Werk des Gnezer Lichtbildners Horst Stellmann, Porträts seine Spezialität, ein nicht auffälliges Mädchen, das seine Haare mit einem Mittelscheitel geteilt hat und seitlich über die Ohren gelegt hat. Lisbeth Papenbrook, mit den Händen vor dem Bauch aufgebaut vor Stellmanns eigenartig gerafften Vorhängen. Sie blickt vorsichtig und belustigt auf die Plattenkamera, an der Stellmann sich windet unter seinem schwarzen Tuch, und ihre Lippen waren ein wenig offen. Alle früheren Bilder vergaß Crespal sogleich. Bedenschef hätte Leve Gott Leve.